Mehr als 80% der TextilarbeiterInnen im globalen Süden sind Frauen und die sind in der Regel nicht in Führungspositionen. Die wirklichen NäherInnen, die dann an den Maschinen sitzen, arbeiten natürlich unter extrem schlimmen Bedingungen, werden viel zu wenig bezahlt, müssen viel zu lange arbeiten. Sie haben teilweise gar keine Arbeitsverträge. Teilweise wird ihnen einfach der Lohn nicht ausgezahlt. Insofern geht Fast Fashion und Feminismus für mich überhaupt nicht zusammen.
Diese billige Mode hier, die hat eben auch einen Preis und den zahlen die Arbeiterinnen. Und deswegen ist das so zentral wichtig, dass wir eben mit der Entwicklungspolitik auch helfen, dass Gewerkschaften vor Ort unterstützt werden, dass die Arbeiterinnen überhaupt eine Stimme bekommen, dass sie eine Beschwerdemöglichkeit haben, dass es überhaupt einen Arbeitsvertrag gibt. Für uns unvorstellbar, aber die meisten in den Entwicklungsländern arbeiten ohne Arbeitsverträge. Und das zu verändern, da müssen wir eben mithelfen, weil wir die Produkte schließlich am Ende auch kaufen.
Na, was haben Sie heute an? Wie viel Gedanken haben Sie sich gemacht, als Sie diese Hose, dieses T-Shirt oder dieses Kleid gekauft haben? Jedes neue Kleidungsstück hat eine gewisse Auswirkung auf die Umwelt und auf die Menschen, die das Teil genäht haben oder die Baumwolle dafür produziert haben. Und leider sind es oft Frauen im globalen Süden, die unsere Mode herstellen und das unter sehr schweren Arbeitsbedingungen. Deswegen fragen wir heute im Podcast Entwicklungssache, ist Fast Fashion antifeministisch? Ich freue mich auf eine spannende Diskussion mit Bundesentwicklungsministerin Svenja Schulze.
Hallo.
Und mit Marie Nasemann, Schauspielerin, Autorin und Content Creatorin.
Ich freue mich, schön, dass ich hier sein kann.
Und ich bin Liz Show, Journalistin und Moderatorin. Marie Nasemann, ich freue mich, dass wir uns heute hier treffen. Ich weiß noch, dass ich die letzte Staffel Germany's Next Topmodel, die ich geguckt habe, das war damals 2009, da haben Sie mitgemacht. Sie wurden Dritte. Sarah Nuro hat damals gewonnen und wir hatten Sie hier auch schon als Gast bei dem Podcast. Was machen Sie heute? Sie arbeiten nicht mehr klassisch als Model.
Nee, ich arbeite als Schauspielerin, habe gerade eine Serie auch in der ARD, For the Drama, wenn ich ein bisschen Eigenwerbung hier machen darf. Und ich bin Content Creatorin, also bin viel auf Instagram, poste da zum Thema Fair Fashion, Nachhaltigkeit, aber auch zu feministischen Themen. Also alles, was mich gerade eigentlich so beschäftigt, auch mal mentale Gesundheit, einfach mein Leben quasi. Und ich habe einen Podcast zusammen mit meinem Mann, Family Feelings, da sprechen wir über auch Gleichberechtigung, Elternschaft, Beziehungsthemen. Und so, ja, ist mein Leben sehr abwechslungsreich und ich mache eigentlich jeden Tag was anderes.
Das klingt sehr spannend und das Gute ist, Sie haben uns schon zwei Stichworte genannt, Fair Fashion und Feminismus. Und ich finde, dadurch, dass ich am Anfang unser Publikum gefragt habe, was Sie anhaben, ist es nur fair, wenn wir auch kurz über unsere Outfits reden. Ich kann gerne anfangen, was habe ich heute an? Das ist ein Stoff, den ich zur Hochzeit geschenkt bekommen habe aus Tansania und das Kleid, das ist ein Sommerkleid, das habe ich in Tansania nähen lassen. Svenja Schulze, was haben Sie an und warum?
Naja, ich habe heute ein Kleid an, was afrikanische Muster hat, einfach weil es in Berlin heute etwas wärmer ist und ich dachte, das passt einfach gut.
Afrika ist das Thema des Tages. Wie machen Sie das denn allgemein mit Klamotten? Sie stehen ja in der Öffentlichkeit, haben Sie eine Personal Shopperin, haben Sie eine Stylistin? Ich weiß nicht, was eine Ministerin alles darf oder sich leisten kann.
Nein, es ist so, dass ich natürlich meine Kleidung selber kaufe und auch mich darum kümmern muss, dass ich schon merke, dass dadurch, dass jeden Tag Fotos gemacht werden, dass man nicht so häufig immer die gleichen Sachen anziehen kann. Aber ich tausche sehr gerne Kleidung mit Freundinnen und gehe auch gerne Secondhand einkaufen und das funktioniert ganz gut.
Aha, Kleiderkreisel unter Freundinnen. Marie Nasemann auch sehr sommerlich unterwegs. Was haben Sie an?
Ich trage ein Fair Fashion Kleid von einer amerikanischen Marke. Das habe ich, glaube ich, so seit 5 Jahren in meinem Kleiderschrank und schon extrem oft getragen. Das ist aus purer Leine und Leinen ist halt irgendwie ein super Material, was auch lange hält und auch nachhaltig ist. Und meine Accessoires sind auf jeden Fall auch von Fair Fashion Brands heute.
Sie haben ein Buch geschrieben, das heißt Verknallt, also F-A-I-R. Mein grüner Kompromiss. Es geht darum auch um nachhaltige Mode, um Gleichberechtigung, Fair Fashion, ums Klima. Dieses Wort Kompromiss, das hat mich total überrascht.
Ja, ich bin der Meinung, wir können alle nur Kompromisse leben. In dem Moment, wo wir auch zu hohe Ansprüche an uns selber anlegen, scheitern wir. Also in dem Moment, in dem wir eigentlich auf die Welt kommen, verbrauchen wir Ressourcen. Also wir können ja gar nicht nachhaltig leben. Wir sind alle Menschen, die konsumieren, verbrauchen, Kleidung kaufen, essen, sich fortbewegen wollen. Und ich glaube, es funktioniert nur, indem wir eben Kompromisse eingehen. Und mit diesem Buch habe ich quasi mein eigenes Leben auch untersucht und selber geguckt, wo sind Bereiche, in denen ich noch was machen kann, wo sind Bereiche, in denen ich schon viel mache und was hindert mich auch teilweise daran, noch mehr zu machen. Also ich glaube, es hat viel auch immer mit unserer Vergangenheit zu tun und dem, wie wir aufgewachsen sind, mit Traditionen, die uns vielleicht auch vorgelebt wurden von den eigenen Eltern und die dann auch zu hinterfragen und bewusst anders zu machen, ist alles irgendwie auch ein mentaler Prozess, der irgendwie sich so entwickeln muss. Mhm.
Geben Sie uns mal ein Beispiel. Wo mussten Sie einen Kompromiss eingehen?
Ja, zum Beispiel beim Thema Reisen. Also natürlich wäre es am nachhaltigsten, ich würde immer zu Hause bleiben und nirgendwo hinfahren. Aber ich möchte natürlich auch irgendwie meinen Kindern gerne mal andere Orte zeigen. Ich will auch mal einen Tapetenwechsel haben. Und so gucke ich halt, dass ich ja die Reisen so plane, dass sie irgendwie mit meinem Gewissen vereinbar sind, sage ich mal.
Wie sind Sie dann unterwegs?
Wir sind viel mit dem Zug unterwegs, wir sind aber auch mal mit dem Auto unterwegs und ich achte eben vor allem darauf, nicht so viel zu fliegen und wenn Langstrecke, dann halt sehr bewusst und auch nur mal in Ausnahmefällen, sage ich mal. Dass ich eben nicht wie teilweise Kolleginnen von mir für irgendwelche Fashion-Shows mal eben für 3 Tage nach New York fliege oder so, sowas mache ich einfach gar nicht mehr. Sondern sage dann, okay, einmal Langstrecke im Jahr ist vielleicht für mich vertretbar, aber mehr dann auch nicht. Und ich weiß, das ist jetzt schon sehr privilegiert, weil sehr viele sich das gar nicht leisten können, Langstrecke zu fliegen. Aber so in meiner Welt, sage ich mal, ist das schon reduziert.
Ein Gesprächspartner hat mal zu mir gesagt, dass wir im Grunde genommen alle nur Teilzeitheilige sind, weil man einfach auch nicht die Zeit hat, sich in allen Bereichen immer genau zu informieren. Und deswegen finde ich es so wichtig, dass es möglichst einfacher wird, nachhaltig zu leben und dass das ist, was man intuitiv macht und nicht das andere. Aber davon sind wir noch ein ganzes Stück entfernt. Ne?
Geben Sie uns mal einen Einblick in Ihr Leben, Frau Ministerin. Wo gelingt es Ihnen und wo nicht?
Naja, bei mir ist das Thema Reisen natürlich auch eins, was sehr kompliziert ist, weil ich als Entwicklungsministerin viel unterwegs bin, auch viel fliegen muss und wir das zwar kompensieren, aber das ist ja auch nur das Zweitbeste, wenn man es kompensiert. Besser wäre, wir würden es gar nicht erst machen müssen. Aber da geht nichts drum rum. Also ich muss mich halt auch in der Welt bewegen und das ist das, wo ich eben auch sehr stark Kompromisse machen muss. Ich versuche dann aber wenigstens in meinem Privatleben nicht noch viel durch die Gegend zu fliegen, möglichst, wo es geht, die Bahn zu nutzen. Und mir ist eben auch das mit der Kleidung wichtig. Das ist im öffentlichen Raum schwer, wenn man Sachen lange trägt, kriegt man schon den ein oder anderen Kommentar auch dazu.
Wirklich?
Ja, na klar. Also nicht als Mann.
Schreiben Ihnen
Männer Leute? Männer nie. Yeah. Männer kriegen keine Kommentare, aber Frauen kriegen für sowas Kommentare. Und das ist was mich ärgert, wo ich auf der anderen Seite aber auch denke, ist halt so.
Ich kenne das ja auch vom roten Teppich, dass ich quasi auch immer diesem Druck ausgesetzt bin, immer was anderes zu tragen. Ja. Es gibt eine Schauspielerin, die hat es mal eine Zeit lang gemacht, dass die immer mit demselben Outfit auf den roten Teppich gegangen ist. Aber ich glaube, auch sie hat es dann irgendwann wieder gelassen, weil sie gemerkt hat, sie wird nicht mehr abgedruckt in Magazinen. Und das ist ja auch ein bisschen unsere Währung. Also deshalb gehen wir auch auf solche Veranstaltungen, um gesehen zu werden und so. Aber damit hadere ich auf jeden Fall auch immer sehr und frage mich auch, ob wir nicht auch eine Vorbildfunktion haben und gerade wir eigentlich sagen könnten, wir tragen jetzt auch das gleiche Outfit öfter, um eben auch so ein gutes Vorbild zu sein.
Ja. Lassen Sie uns über Fast Fashion sprechen. Sie haben ja ein Buch darüber geschrieben. Was ist Fast Fashion genau?
Also Fast Fashion bedeutet eigentlich schnelllebige Mode. Mode ist innerhalb der letzten 20 Jahre zu einem totalen Wegwerfprodukt geworden. Mode ist sehr viel günstiger geworden. Dafür besitzen wir alle doppelt so viel, was wir natürlich nur halb so viel tragen, weil wir können nur 24 Stunden am Tag Kleidung tragen. Und Fast Fashion bedeutet, dass wir eben zum Beispiel einen Trend sehen auf dem Catwalk bei einem Designer und sich eben bestimmte Ketten diese Designs angucken und dann kopieren und innerhalb kürzester Zeit in die Läden bringen. Also eigentlich viel schneller als die DesignerInnen selber. Schon 2-3 Wochen später soll es dann genau diesen Look eben schon zu kaufen geben. Und durch diese enorme Geschwindigkeit ist es eigentlich den Unternehmen unmöglich, ihre Lieferkette wirklich nachzuvollziehen, weil die Aufträge werden dann an Subunternehmer gegeben und wieder an Subunternehmer gegeben, damit es eben noch schneller geht. Und am Ende sitzt eben das Kind in der Hütte und näht die Pailletten ans Kleid. Mhm. Das ist einfach so. Mhm. Und diese Geschwindigkeit ist, glaube ich, einfach toxisch auf allen Bereichen, und die müsste man dringend rausnehmen, um überhaupt Mode nachhaltiger zu machen.
Also wir sprechen über Mode, die sehr schnell produziert wird und eine sehr niedrige Qualität hat. Und im Moment spricht man ja auch schon von Ultra-Fast Fashion. Also wenn wir uns chinesische Online-Händler angucken, die, ich habe es gelesen und ich konnte es gar nicht glauben, 7000 neue Items kommen pro Tag auf die Plattform. Man kriegt ein T-Shirt für 1 Euro, man kann eine ganze Kiste voller Klamotten, und es gibt auch Influencer-Videos, wie die Sachen auspacken und sagen, das ist mein Partykleid und ich trage es nur einmal. Wie kommt diese Entwicklung zustande? Auf der einen Seite haben wir Nachhaltigkeit und das wird immer wieder gepredigt und wir haben Siegel und so weiter, und auf der anderen Seite wird dieses Fast Fashion immer mehr.
Ich glaube, dass sich viele Menschen gar keine Gedanken darüber machen, wie viel Ressourcen sozusagen in Kleidung eigentlich stecken. Wir haben viel darüber geredet, auch wir beide gerade über das Fliegen geredet, aber 10% der CO2-Emissionen kommen aus der Textilindustrie. Ja? Das heißt, je mehr wir verbrauchen, einfach nur einmal anziehen und dann wieder wegwerfen, desto mehr Ressourcen werden auch verschwendet. In so einem T-Shirt steckt unglaublich viel Wasser, wenn das produziert wird, in der Jeanshose noch mehr. Mhm. Und sich das klar zu machen, ich glaube, das machen viele einfach gar nicht. Und deswegen ist das so ein Modegag geworden, dass man Sachen kauft, die man dann gar nicht oder nur ein einziges Mal anzieht. Und mich hat das total geschockt. Ich war auf dem größten Textil-Second-Hand-Markt in Ghana, wo wirklich Tausende von Kleidungsstücken aus der ganzen Welt ankommen und dann eben weiterverarbeitet werden sollen. Und da hat mir einer dieser Näher gesagt, er würde überhaupt nicht verstehen, warum sie aus so einem reichen Land wie Deutschland so unglaublich schlechte Kleidung bekommen könnten. Damit könnte man nichts mehr machen. Das seien so billig produzierte Sachen. Die könnten auch sie nicht mehr recyceln und weiterverwenden. Und das fand ich echt, ich habe mich in dem Moment total geschämt, als ich das gehört habe, dass wir auch noch nicht nur auf den Kosten der Arbeiterinnen, die das produziert haben, sondern auch noch auf Kosten derjenigen, die das eigentlich weiterverwenden und recyceln wollen, diese Mode in Europa leben.
Ich frage mich ja manchmal, warum das auch in der Politik so wenig Thema ist. Also es wird immer wahnsinnig viel gestritten und geredet über Verkehr und das Fliegen und Heizen und so weiter. Warum spielt Mode keine Rolle? Also ist die Politik da quasi gehemmt, darüber zu sprechen, weil das dann auch vielleicht bedeuten würde, dass insgesamt weniger konsumiert wird und die Wirtschaft zurückgeht? Oder was können Sie dazu sagen?
Ich glaube, dass das vor allen Dingen daran liegt, dass das so ein komplexer Zusammenhang ist. Es ist ja nicht das einzelne Kleidungsstück, sondern es ist die Baumwolle, es ist die ganze Lieferkette, die da dran hängt. Und sich diese Lieferketten klarzumachen, das haben wir in Europa jetzt gerade sehr stark gemerkt. Wir haben eine sehr lange Diskussion über ein Lieferkettengesetz gehabt, also einfach Verantwortung für den eigenen Konsum zu übernehmen in Europa. Und am Ende ist es nochmal sehr stark abgeschwächt worden, weil man eben Sorge hatte, dass die Firmen damit überlastet werden und dass sie das überhaupt nicht schaffen können. Ich teile diese Sorge nicht. Also wer diese Produkte, also wer das einkaufen kann, der kann auch darauf achten, dass da eben die Frauen Brandschutz haben, nicht unter unglaublichen Bedingungen arbeiten, nicht Chemikalien eingesetzt werden, die hier schon dreimal verboten sind. Also diese Verantwortung zu übernehmen und diese Komplexität auch auszuhalten, da scheuen sich viele vor.
Aber wer soll das dann am Ende durchsetzen? Weil wenn Sie sagen, es ist komplex und deswegen wird das Thema vielleicht nicht angepackt, wer soll das am Ende machen?
Man kann schon Regeln machen und man kann das durchsetzen. Also wir sind ja auch in der Lage, Produkte aus anderen Ländern hierher zu schaffen, die Baumwolle hierher zu bekommen. Und wenn wir also 2/3 unserer Textilien werden in Asien produziert. Wenn wir in der Lage sind, die Textilien aus diesen Ländern hierher zu holen, dann muss man auch in der Lage sein, die Bedingungen, unter denen das produziert wird, mit in den Blick zu nehmen. Mit dem deutschen Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz heißt das, also ist ein ewig langer Titel, aber das Gesetz im Grunde, um was sich darum kümmert, dass eben keine Kinderarbeit in den Textilien steht, dass die Umwelt nicht zerstört wird. Das ist ein erster wichtiger Schritt. Jetzt haben wir es auf der europäischen Ebene, nochmal ein größerer Markt. Wir haben auf der europäischen Ebene die Diskussion, die ich sehr wichtig finde, über eine EU-Textilstrategie. Also zu sagen, wir wollen eigentlich an jedem Punkt anfangen, wo man dafür sorgen kann, dass Kleidung
besser produziert wird, länger genutzt wird, dass sie, wenn sie nicht mehr benutzt werden kann, recycelt wird. Also da gibt es Hebel und Möglichkeiten und Komplexität, mit denen haben wir in so vielen Themengebieten zu tun. Ich glaube, dass man das auch bei diesem Themengebiet in den Griff kriegen kann.
Genau. Ich möchte nochmal zurück zu Marie Nasemann kommen. Sie sagen, Fast Fashion ist antifeministisch. Wie meinen Sie das genau?
Also mehr als 80% der TextilarbeiterInnen im globalen Süden sind Frauen und die sind in der Regel nicht in Führungspositionen. Also die klassische Verteilung ist, dass der Fabrikbesitzer ein Mann ist, dann gibt es so die leitenden Arbeiter, das sind auch Männer, aber die wirklichen NäherInnen, die dann an den Maschinen sitzen, das sind in der Regel die Frauen. Und die arbeiten natürlich unter extrem schlimmen Bedingungen, werden viel zu wenig bezahlt, müssen viel zu lange arbeiten. Sie haben teilweise gar keine Arbeitsverträge. Teilweise wird ihnen einfach der Lohn nicht ausgezahlt. Ja. Wenn irgendwelche Profite ausbleiben oder jetzt in der Pandemie, dann werden die einfach nicht bezahlt. Und da sie nicht mal einen Arbeitsvertrag haben, haben sie auch keine Möglichkeit, das rechtlich irgendwie einzufordern. Das heißt, diese geringen Preise, die wir hier zahlen für Mode, hat sofort eine negative Auswirkung auf diese ganzen Frauen, die in diesen Fabriken arbeiten. Insofern geht Fast Fashion und Feminismus für mich überhaupt nicht zusammen.
Mhm. Svenja Schulze, ich höre, dass Sie zustimmen.
Ja, also wir haben das ja bei Rana Plaza vor über 10 Jahren mal einmal richtig
in Bangladesch
hier in, auch in den deutschen Medien gehabt, dass mal die Arbeitsbedingungen gezeigt wurden, unter denen die Frauen dort arbeiten. Also diese billige Mode hier, die hat eben auch einen Preis und den zahlen die Arbeiterinnen. Und deswegen ist das so zentral wichtig, dass wir eben mit der Entwicklungspolitik auch helfen, dass Gewerkschaften vor Ort unterstützt werden, dass die Arbeiterinnen überhaupt eine Stimme bekommen, dass sie eine Beschwerdemöglichkeit haben, dass es überhaupt einen Arbeitsvertrag gibt. Für uns unvorstellbar, aber die meisten in den Entwicklungsländern arbeiten ohne Arbeitsverträge. Und das zu verändern, da müssen wir eben mithelfen, weil wir die Produkte schließlich am Ende auch kaufen.
Was macht das Bundesentwicklungsministerium denn konkret in dieser Hinsicht, wenn Sie zum Beispiel Gewerkschaften ansprechen oder Arbeitsverträge?
Also es gibt mehrere Stellschrauben. Eine haben wir eben schon angesprochen, das ist mit zur Arbeit an einem gesetzlichen Rahmen. Das haben wir gemacht. Es gibt freiwillige Vereinbarungen. Die Textilindustrie in Deutschland ist zum Beispiel in einem Textilbündnis. Da sind schon fast die Hälfte der Unternehmen dabei, die eben selber sagen, sie wollen diese Standards voranbringen. Sie wollen, dass Menschen unter vernünftigen Bedingungen arbeiten, dass eben nicht die Umwelt zerstört wird. Und der dritte Punkt ist eben ganz konkret vor Ort unterstützen. Also wir unterstützen Gewerkschaften, wir unterstützen Unternehmen, dass sie nachhaltiger produzieren. Wir helfen zum Beispiel.
Wie sieht diese Unterstützung aus?
In Kambodscha zum Beispiel ganz konkret, da gibt es Räume, die wir mit unterstützt haben für Women Empowerment, heißt das. Also für die Stärkung von Frauen. Das sind vor allen Dingen diese Arbeiterinnen in den Textilfabriken, die dort Hilfe bekommen, sich Unterstützung besorgen können, die hier Schulungen bekommen, um eben ihre Interessen auch selber vertreten zu können. Bei den anderen Bereichen sind es in Indien zum Beispiel haben wir ein sehr, sehr schönes Projekt mit der Internationalen Arbeitsorganisation Frauen gefördert, die dann eben eine eigene Gewerkschaft gegründet haben, die ihre Interessen jetzt selber vertreten. Und das ist ja immer das Beste, wenn die Menschen dort selber dann eben auch für ihre Rechte eintreten können. Und da haben wir mitgeholfen, dass das funktioniert.
Ich möchte auf die Rolle der Influencerinnen gucken, weil wenn wir über diese Billigmode sprechen, wirklich, es wird sehr viel vor allem an jüngere Konsumentinnen beworben und das passiert auf Instagram, auf TikTok. Was kann man denn dagegen unternehmen? Haben Sie da eine Idee, Marie Nasemann?
Ich glaube, man kann nur an die InfluencerInnen selber appellieren, dass die sich ihrer Verantwortung bewusst sind. Vor 5 Jahren oder so habe ich einen Preis bekommen hier in Berlin und ich wusste, in dem Zuschauerraum sitzen sehr viele Menschen mit sehr viel Reichweite. Und dann habe ich quasi die Rede auf der Bühne dafür benutzt, an die zu appellieren und zu sagen, wirklich, macht euch bewusst, was ihr für eine Verantwortung habt mit dem, was ihr postet und rausgebt. Aber ja, es sind Einzelpersonen natürlich. Ich glaube, wir können auch nicht alles jetzt auf InfluencerInnen schieben. Also wir treffen jeden Tag die Entscheidung, wen wollen wir folgen auf Instagram und wem nicht. Mhm. Und wenn ich jemanden folge, wo ich merke, oh, da wird mir irgendwie jeden Tag nur Konsum, Konsum, Konsum promoted und ich fühle mich auch minderwertig, weil die Person mir irgendwie immer das Gefühl gibt, ich habe nicht genug oder so, dann entfolge ich der Person einfach. Also ich glaube, es ist auch eine Verantwortung, die schon auch bei uns selber liegt, mit was wollen wir uns umgeben? Also wollen wir uns jeden Tag Werbung auf unserem Handy angucken oder folgen wir lieber Leuten, die inhaltlichen Content machen zu anderen Themen, der genauso, die ja, genauso spannend
in
sein
Frankreich
können.
Soll demnächst ein Gesetz verabschiedet werden und das soll dieses Fast Fashion bekämpfen. Und da soll unter anderem auch die Werbung von Influencerinnen für Billigmode verboten werden. Wäre das ein Ansatz?
Kann nicht schaden. Also ich nehme alles gerne dankend an, was irgendwie dazu beiträgt. Ob es jetzt die komplette Lösung sein wird, weiß ich nicht. Ich glaube, es ist auch irgendwo okay und normal, dass gerade junge Menschen probieren, ihren Stil zu finden und auch ausprobieren wollen und auch nicht das große Geld haben. Ich denke, es ist auch schlau, eher zu gucken, wie können wir denn kreislaufwirtschaftlicher arbeiten und vielleicht auch schauen von der ganzen Mode, die da ist, wie können junge Leute damit eingekleidet werden, ohne dass immer neu produziert werden muss. Also das wäre vielleicht auch noch eine Idee.
Wir haben darauf geguckt, was Fast Fashion mit den Menschen macht, aber wir wollen die Umwelt auch nicht aus dem Blick lassen. Was hat das für eine Auswirkung auf unsere Welt, wenn wir immer mehr und immer billiger produzieren?
Naja, das hat einfach Auswirkungen auf die Umwelt. Ich war wirklich geschockt, als ich mal mir angeguckt habe, wie viel Wasser wird für eine normale Jeans, die normal produziert wird, jetzt eben nicht nachhaltig. Das sind über 10.000 Liter Frischwasser. Das ist vor allen Dingen in Regionen, die selber oft wenig Wasser haben. Das heißt, bei knapper werdenden Ressourcen verschwenden wir auch noch eine ganze Menge in Kleidung, die dann nicht getragen wird und sehr schnell wieder auf dem Müll landet und da dann weitere Probleme macht. Also da muss einfach eine Entschleunigung rein. Wir brauchen alle Kleidung, das ist wichtig, das ist auch auch fürs Wohlfühlen für uns wichtig, aber sie muss eben länger getragen werden, sie muss nachhaltiger werden und man muss am Anfang schon mitdenken, wie kann denn das am Ende eigentlich recycelt werden? Es gibt viel zu viel Kleidung, die am Ende Sondermüll ist. Ja, die
genau, nur 1% werden in der EU recycelt.
1%, das ist doch echt verrückt.
Es ist verrückt, auf jeden Fall. So, jetzt haben wir etwas Neues, was wir gerne einführen möchten, und zwar ist es eine neue Rubrik, wir nennen sie Top und Flop. Und da stelle ich Ihnen beiden Fragen und bitte um eine kurze Antwort jeweils. Wir fangen mit Flop an. Marina Sowan, ich fange mit Ihnen an. Welches Vorurteil zum Thema faire Mode können Sie nicht mehr hören?
Faire Mode heißt nur braune Kratzpullis.
Wie sieht's mit Ihnen aus, Frau Schulze?
Naja, dass faire Mode immer hässlich sein muss, das stimmt überhaupt nicht. Und es ärgert mich, dass das so ein Label irgendwie hat. Ja.
Okay, dann top. Wir wollen ja auch konstruktiv und positiv hier rausgehen. Was kann jeder für faire Mode bereits heute tun, um die Welt ein Stückchen besser zu machen? Nur eine Sache, so einen Tipp, der praktisch ist für unsere Hörerinnen und Hörer.
Sich den eigenen Kleiderschrank nochmal ganz genau anzugucken.
Und dann
zu sortieren.
Ja.
Und mehr mit dem zu experimentieren, was man schon im Schrank hat, statt immer neu zu kaufen.
Aha, ja. Frau Schulze?
Na, und einfach mal anfangen, auch auf nachhaltigere Mode zu achten. Es gibt Siegel, auf die man achten kann. Es gibt eine Internetseite, Siegelklarheit, wo man auch sieht, welche davon sind wirklich, welchen kann man vertrauen. Wir haben den grünen Knopf, den wir als BMZ, als Entwicklungsministerium schon vorangebracht haben, der eben auch Umwelt- und Nachhaltigkeitsaspekte auch mit abdeckt. Also man kann auch selber anfangen. Man muss nicht sofort den ganzen Kleiderschrank umstellen, aber Schritt für Schritt einfach auch mal auf solche Sachen achten, das würde schon helfen.
Was wir auch machen in dieser Folge ist, dass wir Userfragen mit einnehmen. Wir haben eine Frage bekommen über Instagram und dieser User oder diese Userin stellt die Frage, woran kann ich nachhaltige Textilien erkennen? Frau Schulze, Sie haben schon erwähnt, es gibt Siegel, zum Beispiel den grünen Knopf. Marie Nasemann, was haben Sie noch für Tipps?
Ich finde es auch gut, immer mal in das Web-Etikett reinzugucken. Der Produktionsstandort, der hilft einem nicht so unbedingt weiter, weil es gibt auch Fair Fashion-Fabriken in China und es gibt auch Sweatshops in Italien. Also Made In sagt jetzt nicht so viel aus, aber da reinzugucken und zu checken, was das für ein Material ist, finde ich schon sinnvoll. Ja. Also zum Beispiel statt Baumwolle auf Biobaumwolle zu achten oder Polyester ist nun mal, also wird, glaube ich, mehr als 50% aller Textilien, die hergestellt werden, sind aus Polyester, also einem erdölbasierten Material, was dann am Ende auch nur auf der Mülldeponie landet und vor allem dann auch nicht wieder zur Natur werden kann. Deshalb achte ich schon immer eher auf Naturmaterialien als jetzt eben solche Fasern, die auch jedes Mal beim Waschen Mikroplastik wiederum ins Grundwasser und in die Meere ableiten.
Wie sieht es denn mit dem Preis aus? Also Made In, sagen Sie, ist nicht unbedingt entscheidend, aber der Preis, wir haben jetzt über Billigware gesprochen, wenn ich teurer kaufe, ist das automatisch besser?
Nein, leider nicht. Das wäre schön, wenn man sagen könnte, teure Mode ist automatisch nachhaltig. Ist sie leider nicht. Es reicht auch nicht zu sagen, ich kaufe jetzt teure Sachen. Auch teure Sachen können eben aus Polyester sein, können aus Produktionsbedingungen kommen, die nicht okay sind. Da muss man leider ein bisschen genauer hingucken.
Vor allem, weil die Luxusbrands ja auch immer mehr dazu tendieren, auch Streetwear herzustellen und dann eben einfach ein T-Shirt für 400 € verkaufen, wo das große Logo drauf ist und das aber in der gleichen Fabrik produziert wurde, wo Fast-Fashion-Brands produzieren. Aber ich finde, wenn das jetzt zum Beispiel eine sehr hochwertige, handgefertigte Lederhandtasche ist von einer Luxusmarke, dann glaube ich, wird man mit der auch anders umgehen und man wird sie nicht einfach auf den Müll schmeißen, man wird sie wahrscheinlich ein Leben lang behalten oder vielleicht noch vererben an die eigenen Kinder. Also ich glaube, da findet dann insgesamt schon mehr Wertschätzung für Kleidung statt, wenn die Kleidung auch so teuer war. Insofern, das hat vielleicht so einen kleinen nachhaltigen Aspekt, dass man sich mehr kümmert um die Sachen, die besser pflegt und auch länger behält.
Ja. Und Marina Sommann hat ja eben schon angesprochen, es gibt eben auch nachhaltige Modelabel, die heute wirklich schöne Sachen machen, die eben nicht kratziger Wollpulli-Image sind, sondern wirklich schön und wo man also auch weiß, die zertifizieren sind, die wirklich nachhaltige Dinge herstellen und dann, die kann man eben nicht nur direkt kaufen, sondern das sind meistens auch Sachen, die länger halten, die man auch secondhand kaufen kann, wenn man eben nicht so viel Geld für Mode ausgeben möchte.
Ja, es wird allerdings ja auch teilweise Unfug betrieben mit den Labels und mit dem Thema Nachhaltigkeit insgesamt. Deswegen brauche ich jetzt nochmal, weil unsere Sendung oder unser Podcast heute so einen gewissen Service-Charakter hat, nochmal für die Verbraucherinnen und Verbraucher: Wenn ich sehe, dass etwas vielleicht kein Siegel hat, aber die Leute sagen, es ist nachhaltig. Also was für Fragen soll ich vielleicht stellen, wenn ich das Teil vor Ort kaufe an die Shopbetreiber?
Also in den allermeisten Läden wird man keine Informationen kriegen von den VerkäuferInnen, weil die es gar nicht wissen oder auch gar nicht geschult werden. Ich empfehle da einfach direkt in Concept Stores zu gehen, die auf faire Mode spezialisiert sind. Dann muss man nämlich sich gar nicht groß informieren, sondern weiß, okay, der Laden hat.
Aber dann muss ich mich darauf verlassen, dass, wenn Sie sagen, das ist faire Mode, dass es auch faire Mode ist.
Also wenn ich in einen Laden gehe, der nur faire Mode anbietet, dann würde ich mal schon davon ausgehen, hier in Deutschland, dass dann da auch wirklich drauf geachtet wird.
Ja.
Ansonsten kann man natürlich auch zum Beispiel auf meine Seite Verknallt gucken. Da haben wir verschiedene Kategorien. Also wenn ich jetzt sage, ich suche jetzt einen Turnschuh oder ich suche jetzt ein Business Outfit, dann kann ich eben genau nach dieser Kategorie gehen und gucken, welche Labels gibt es da. Weil es wirklich, jede Marke hat ihre eigenen Kriterien und es ist wirklich, man kann gar nicht pauschal sagen, ist es jetzt wichtiger, dass das Kleidungsstück vegan ist oder ist mir jetzt wichtiger, dass es made in Germany ist. Also das ist so, jeder muss da, glaube ich, auch so ein bisschen für sich selber herausfinden, was ist mir eigentlich wichtig bei Mode. Und dann kann man, glaube ich, auch besser gezielter nach dieser Mode suchen.
Ja. Noch eine Frage nochmal zu der Zusammenarbeit mit anderen Ländern. Sie haben Projekte angesprochen, zum Beispiel in Kambodscha, aber das hört sich so an, als ob das etwas ist, was vom Ministerium aus mit den Frauen vor Ort organisiert wird. Gibt es denn Anfragen von den Ländern selbst, dass sie sagen, wir hätten gerne hier Unterstützung oder wir würden gerne mit ihnen zusammenarbeiten, um eine gewisse Struktur reinzubringen, um die Frauenrechte zu schützen, Mädchenrechte zu schützen? Ich weiß nicht, was da gerade passiert.
Ja, solche Anfragen gibt es. Ich habe das selber mir angesehen in Ghana, wo einfach sehr viel dessen, was weggeworfen wird oder was weiter recycelt werden soll, das landet in Ghana und in Kenia. Und dort arbeiten sehr, sehr viele Menschen daran, daraus noch was Neues wiederum zu machen. Und Ghana hat uns sehr gebeten, dass wir unterstützen. Und ich habe dann mir so einen Markt da mal angesehen. Da sind wirklich ganz schmale Gänge. Die Frauen tragen riesige Pakete, bis zu 60 Kilo auf dem Kopf, weil das anders gar nicht geht. Mhm. Gehen da durch die Gänge und versuchen dann eben diese Dinge, die sie gekauft haben, auseinander zu sortieren und wieder zu verwerten. Und da mitzuhelfen, dass vernünftige Recyclingstrukturen entstehen, dass Arbeitsbedingungen entstehen, wo auch diese Menschen eben nicht bei einem Brand sofort, also gar keine Chance haben, da mehr rauszukommen. Haben wir auch Projekte mit Ghana zusammen gemacht. Und das ist eben ein Teil, wo man auch sieht, dass in den Ländern ein Bewusstsein dafür entsteht, dass sie das nicht wollen. Sie wollen nicht unsere Textilabfallkippe sein, ja, sondern wenn dann eben aus den Stoffen auch noch was machen können und weiter recyceln können und nicht einfach nur den Müll entsorgen müssen.
Ja. Bevor ich Sie gehen lasse, möchten wir über Fußball sprechen. Wir sind ja im Fußballsommer 2024, Heim-EM in Deutschland. Das deutsche Trikot soll nachhaltig sein, wird uns gesagt, wird ausschließlich aus recyceltem Material hergestellt. Sie beide, Sie sind Fußballfan, Svenja Schulze, das weiß ich von Ihnen. Marie Nasemann, wie sieht es bei Ihnen aus?
Ich bin auch Fußballfan, also nicht so auf Bundesliga-Niveau, aber EM und WM bin ich dabei.
Da unterstützen Sie Deutschland auf jeden Fall. Haben Sie ein Trikot gekauft?
Nein, ich habe kein Trikot gekauft, weil ich schon das bisschen problematisch finde, dieses so, okay, es gibt immer ein neues Trikot, damit wieder alle ein neues Trikot kaufen. Und ich frage mich so, was passiert eigentlich mit diesen ganzen alten Trikots? Werden die überhaupt noch getragen? Also es geht für mich schon sehr in Richtung Fast Fashion. Und da hilft mir dann auch ein recyceltes Material irgendwie nicht, wenn ich mir denke, es ist eigentlich ein Produkt, was nur jetzt auf die EM ausgelegt ist. Ich habe ein ganz altes Deutschland-Trikot, das habe ich mal irgendwie, als ich damals noch mit Adidas zusammengearbeitet habe, irgendwie mit 20 geschenkt bekommen. Das trage ich immer wieder und ich brauche auch zumindest aktuell kein neues.
Und man erkennt eher wahrscheinlich, dass das ein Deutschland-Trikot ist, als das aktuelle bunte. Darüber werden wir aber nicht sprechen, über die Farben. Wir haben ja über Nachhaltigkeit im Fußball bei unserer 18. Folge gesprochen. Ja. Gerne reinhören. Frau Schulze, haben Sie ein Trikot?
Ich habe verschiedene Fußballtrikots.
Sogar das aktuelle Deutschland-Trikot?
Nee, das habe ich noch nicht. Wobei ich echt am Anfang gedacht habe, ich muss das unbedingt haben, weil wegen der Farbe war das ja so umstritten und es hieß, Männer dürfen sowas nicht tragen in diesen Farben. Und das fand ich so unmöglich, dass ich am Anfang gesagt habe, ich muss das sofort kaufen, schon aus Solidarität, dass man sagen kann, auch rosa Trikots sind für Männer okay.
Ja.
Jetzt inzwischen ist es ja schon fast vergriffen, deswegen glaube ich, ja, hat sich das rumgesprochen, dass auch rosa oder pink schick sein kann.
So kann es dann doch feministisch sein, ne? Wenn sich daraus eine Debatte aufmacht, ob Männer pink tragen dürfen oder nicht, dann ist es ja eigentlich schon wieder cool, wenn feministisch diskutiert wird.
Die letzte Frage kommt wieder aus der Community und zwar wird gefragt, wenn Sie über Nacht in der Modeindustrie etwas verändern könnten, was wäre das? Marie Nasemann, nur eine Sache, wenn Sie zaubern könnten.
Das Tempo würde ich rausnehmen. Mhm. Ja. Weil ich glaube, mit weniger Tempo könnte man sehr viele Probleme lösen.
Mhm. Wenn wir alles langsamer.
Ja. Wenn es nur noch Slow Fashion gäbe.
Genau. Ja. Bundesentwicklungsministerin.
Naja, und wenn es einfach auch schicker würde, wieder sozusagen schon getragene Sachen zu tragen. Mhm. Ich wünsche mir immer noch mal Modemessen, wo gesagt wird, und das ist aus den Secondhand-Läden und das wird einfach hier mal wiederverwendet, weil wir haben viel Kleidung, die wirklich noch gut ist und die auch schick ist und auch sehr man witzige Sachen machen kann. Und das einfach mitzuhelfen, dass Sachen länger getragen werden, wenn einem schon nicht von einem selber, dann aber insgesamt länger getragen werden. Ich glaube, da ist viel Musik drin.
Vor allem, weil die Trends sich ja immer wiederholen. Also wenn man jetzt hier in Berlin auf die Straßen guckt, also die Teenagerinnen tragen genau das Gleiche, was ich getragen habe in diesem Alter. Wirklich eins zu eins. Jetzt sind wieder die Hüftschlagjeans da, die Spaghetti-Träger-Tops und so, wo ich mir denke, ja, man muss die Sachen doch einfach nur aufheben und irgendwie gut einlagern und dann kann man doch alles wieder benutzen. Also ja, das wäre schön.
Ja. Vielen, vielen Dank. Es war eine tolle Diskussion mit Ihnen beiden. Marie Nasemann, danke, dass Sie hier waren. Und auch ein großes Dankeschön an Sie, Svenja Schulze. Und natürlich an alle Hörerinnen und Hörer, an die Zuschauerinnen und Zuschauer. Danke fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal.
Tschüss. Und
tschüss.
Danke.
Dann bedanke ich mich ganz herzlich für diese spannende Diskussion. Marie Nasemann, danke, dass Sie da waren.
Sehr gerne.
Und auch ein großes Dankeschön an Sie, Svenja Schulze.
Sehr, sehr gerne.
Und natürlich geht ein großer Dank an Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und Zuschauerinnen und Zuschauer. Danke fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal.